Ihr dürft euch setzen. Wir fangen heute, wir machen direkt weiter mit der Predigt. Und die Moderation kommt zum Schluss. Und ich möchte weitermachen mit der Predigt Schätze im Himmel. Da möchte ich anknüpfen. Da habe ich ja letztes Wochenende drüber gesprochen, über die Schätze im Himmel. Und ich möchte das Ganze ein bisschen noch vertiefen. Ich denke, ich werde das noch in einer weiteren Predigt vertiefen und möchte kurz mit euch zusammen zurückblicken über die letzte Predigt oder auf die letzte Predigt. Da ging es um Jesus und den reichen Kornbauern. Ne? Und er sagt ihm dann, du, sammle dir nicht Schätze auf Erden an, sondern im Himmel. Und wir sehen darin in dem ganzen Gleichnis auch das Herz Gottes, dass er eben uns sieht, dass er mit uns mitfühlt und dass er auch gehandelt hat. Wir haben gesungen von Jesus am Kreuz, was das alles für uns bedeutet. Wir haben so viel von Jesus gesungen heute Morgen und ich glaube, da war alles drin, was das mit sich gebracht hat. Dass er uns sieht, dass er mitfühlt und dass er auch handelt und seine Liebe am Kreuz bewiesen hat auch. Und ja, dass unser Herz sich mit seinem auch vereinen soll, das sehen wir auch, das haben wir auch gehört. Und dass Schätze im Himmel dann entstehen, wenn wir zuerst nach Gottes Reich trachten, unser Herz auf sein Herz ausrichten, unser Leben mit seinen Augen sehen, auch wie fühlen wie er und dann auch nach seinem Willen handeln, dass wir dadurch Schätze im Himmel bekommen. Und heute geht es um ein Thema, das geht um den heißen Brei, würde ich sagen. Und ich habe einen Trailer mitgebracht für die Predigt. Da kriegt ihr auch ein bisschen was von meiner Gefühlslage mit, wie es mir ging oder geht. Mach schön laut.
Gott ist nämlich nicht unser Mann, deswegen...
Ich wusste, irgendwann werde ich dieses Video gebrauchen. Die Eva fand es so toll, der Erich hat seine erste Predigt bei uns im Garten gehalten. Deswegen hat sie die Kamera drauf gehalten, aber dem Franz hat sie nicht gefallen. Und ich dachte, so wird es mir gehen, wenn ich übers Geld predige heute. Ja, die Zeiten sind rum, ne? Dass die Kirche mit geistlichen Druckmitteln kommen kann und sagt, hier, gib dein Geld oder Fegefeuer und so, ne? Das war noch einfach. aber ja, habe schon überlegt, ob ich aus der Kabine raus predige, aber mal schauen, vielleicht verstecke ich mich zwischendurch mal. Okay, lasst uns da in diesen Gedanken mal weitergehen. Auch in diesem, das Bild mitnehmen von dem reichen Kornbauern, denn da sagt Jesus ja auch zu ihm, wenn du, oder ihm wurde eine reiche Ernte geschenkt. Ja, und das ist mein erster Punkt. Am Ende kommt doch alles von Gott. Alles kommt von Gott. Also auch meine Ernte. Lasst uns das mal übertragen auf mein Geld, mein Besitz, mein Erfolg. Haben wir denn Einfluss auf das Wetter? Also als Bauer, Winzer, da hast du keinen Einfluss auf das Wetter. Du kannst machen, was du willst. Ne? In den Superman-Filmen hat der Superman mal die Wolken weggeblasen, aber das war im Film. Und ebenso gibt es eine höhere Gewalt in allem. Und Gott steht über allem. Und schon morgen kann ein großer Segen kommen, aber auch ein großer Verlust. Wir wissen es nicht. Es kann eine unerwartete Sonderzahlung kommen. Das ist was Schönes. Habe ich erlebt, eine höhere Steuerrückzahlung, ja, mehr als erwartet, wow, mega. Es kann aber auch ein Strafzettel kommen, der es in sich hat, den hattest du nicht auf dem Schirm. Ein Rechtsstreit, was kann alles passieren? Corona, Erwerbsunfähigkeit oder man wird betrogen. Von all diesen Dingen hören wir und haben genug Beispiele. Und ja, auch beim Thema Finanzen, ne, der Börsencrash, 87 war ja einer, da habe ich gelesen, der hat so viele Menschen in den Selbstmord getrieben. Ehen sind kaputt gegangen. Weil worauf war es gegründet? Ne? Das ganze Leben. Da gibt es einen Australier, der lebt jetzt auf einer einsamen Insel und so, hat sich komplett abgekapselt seitdem. Alle haben ihn verlassen, weil ja, sein Geld plötzlich weg war. Also es ist alles in Gottes Hand. Das ist mein erster wichtiger Punkt. Und meine Erkenntnis auch bei der Predigtvorbereitung, es ist alles in Gottes Hand. Wir lesen das auch im 1. Samuel. In der Bibel gibt es da auch ein paar Verse dazu. Im 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 7, heißt es, der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. In der 1. Chronik, Kapitel 9, Verse 11 bis 13, sagt David, König David, dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit und Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir, du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Und weiter im Römerbrief im Neuen Testament schreibt Paulus in Kapitel 11, die Verse 33 bis 36, O, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Also alles kommt von ihm und alles dient ihm letzten Endes. Also nicht nur, heute geht es um das Thema Geld, aber es geht da auch um viel mehr, weil was es betrifft mich noch in meinem Leben? Also es geht auch um meine Begabungen, was kann ich denn gut? Ja, also diese Frage, mein Charakter, wie hat Gott mich gemacht? Wo mache ich vielleicht einen Unterschied in meinem Umfeld? Auch mein Körper, ja, die Frage, darf der Heilige Geist meinen alten, sündigen Menschen immer kleiner machen? Und darf er immer mehr meinen Körper zu seinem Tempel machen? Also auch die Frage. Auch meine Zeit. Was mache ich mit meiner Zeit? Meine Zeit ist doch ein geschenktes Kapital, von dem ich noch nicht einmal weiß, wie viel ich davon habe. Oder? Ich weiß es nicht. Und alles ist vergänglich. Es kommt und geht. Und die Frage ist, nutze ich das alles für etwas, das unvergänglichen Wert hat? Also wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, dem, was Jesus auch lehrt, was er gesagt hat, was er wollte, wozu er die Menschen herausgefordert hat, das war oft aus der Ewigkeitsperspektive, um uns aus unserer beschränkten Perspektive rauszuholen. Er hat oft damit geantwortet, denk mal weiter, denk mal auch über die Ewigkeit nach. Das ist hier ja alles nur ein Wimpernschlag im Vergleich zu dem, was in der Ewigkeit auf uns wartet. Ich möchte darüber eine extra Predigt halten, über diese Themen wie Begabung, Charakter, Zeit, mein Körper. Wie kann ich das, oder was möchte Gott eigentlich da mit? Ne? Das ist, wenn alles von ihm kommt und ihm auch zur Ehre dienen könnte, was hat das für uns zu bedeuten? Aber wie gesagt, heute geht es ums Geld. Und die Frage ist auch, leben wir in dem Bewusstsein, dass alles von Gott kommt? Wie gehe ich mit meinen ganzen Gaben und Ressourcen um? Ja, wozu setze ich sie ein? Setze ich sie zu meinem Vorteil ein? Setze ich sie vielleicht sogar für einen guten Zweck ein? Ja. In Matthäus 23, Vers 23 sagt Jesus, Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und das ist wichtig, und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Also er fährt hier die Pharisäer scharf an. Die haben selbst von Minze, was steht da? Von Minze, Dill und Kümmel den Zehnten gegeben. Das heißt, da kam ein Säckchen Kümmel rein, dann haben die das abgewogen. Kleinlichst, damit sie bloß keinen Fehler vor Gott machen. Aber Jesus fährt sie scharf an und sagt, ja, Recht ist gut, Barmherzigkeit ist gut, aber du brauchst auch Glauben. Das ist etwas Entscheidendes. Wir machen es richtig, wenn diese drei Dinge zusammenkommen, den Glauben. Warum? Wenn wir nur versuchen, ein besserer Mensch zu sein, indem wir niemandem Unrecht tun, oder wenn wir nur versuchen, gerecht zu sein, indem wir überfromm oder überkorrekt sind, oder wenn wir nur versuchen, die Welt zu retten, indem wir uns für einen guten Zweck einsetzen, dann fehlt das Entscheidende, und zwar der Glaube. Weil wir haben heute Morgen so viel davon gesungen, woran wir glauben. Wir glauben, dass Jesus Christus gekommen ist, der Sohn des lebendigen, ewigen Gottes, der für uns gestorben ist, der gelitten hat, der uns ewige Sühnung gebracht hat, unsere Sünde von uns genommen hat. Das glauben wir. Aber wenn unsere Dinge und Taten nicht mit Glauben verknüpft sind, dann machen wir irgendwas falsch. Wir können moralisch richtig handeln, ohne Gott einzubeziehen. Und wenn all diese Dinge, die wir tun, in Ehrfurcht vor Gott geschehen, dann macht das wohl einen himmelweiten Unterschied. Denn wir haben in Gottes Augen ja nicht nur einen Wert, sondern auch einen Zweck. Tja, ohne den Glauben laufen wir auch Gefahr, uns in diesen Dingen vielleicht auch zu verlieren. In uns selbst verlieren, aber auch in der Welt verlieren. Ich habe mich gestern mit einem Freund unterhalten, den ich sehr lange nicht gesehen habe. Und der tut echt was richtig Gutes. Sehr, sehr Gutes. Hat durch Rettungseinsätze zigtausende Menschen das Leben gerettet. Aber ihm geht es psychisch überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht. Und ich musste daran denken, ja, es ist gut, das Rechte zu tun, das Barmherzige zu tun, aber das Entscheidende aus Gottes Sicht ist der Glaube. Denn dann bist du mit ihm unterwegs. Und dann hörst du, was will ja eigentlich der lebendige Gott durch mich und mit mir erreichen. Und er versorgt dich, er bewahrt dich, er behütet dich. Du bist nie alleine, wenn Menschen dich fallen lassen, wenn Menschen dich enttäuschen, wenn dein Lebenswerk kaputt geht. Und dann merkst du, dass Jesus immer noch da ist. Amen. Und das ist etwas sehr Entscheidendes. Ja, er möchte, dass wir mit ihm unterwegs sind, mit ihm durchs Leben gehen. Er sagt auch, er stellt auch die Frage dann den Pharisäern, was ist wichtiger, das Gold oder der Tempel? Ja, bringst du dein Gold zum Tempel? Ist jetzt das Gold wichtiger oder der Tempel? Oder was ist wichtiger, das Opfer oder der Altar, auf dem es geopfert wird? Es ist schon eine entscheidende Frage, denn das Opfer wird durch den Altar heilig und das Gold durch den Tempel, in den es gebracht wird. Und ich hatte heute Morgen auch so dieses Bild, eben du kannst ein Riesenherz für etwas haben, ein Riesenherz für Gerechtigkeit, für das Wort Gottes, für Frömmigkeit in dem Sinne. Du kannst auch ein Riesenherz haben, praktisch Menschen zu helfen. Und das ist ja gut, aber da gibt es ein Herz Gottes. Und wenn das nicht verknüpft ist durch den Glauben, dann sehe ich da ein großes Problem dran. Und es ist gut zu wissen, dass es da einen Gott gibt, von dem alles ist und für den alles ist. Ja, was heißt das konkret in Bezug auf unser Geld? Der Zehnte. Für viele von euch ein Begriff, denke ich. Was ist der Zehnte? Es ist eigentlich ziemlich einfach. 10% von allem, was ich verdiene oder erwirtschafte, gebe ich ins Reich Gottes. Ist ein biblisches Prinzip. Und ich habe gestern, ich habe viel um den heißen Brei rumgeschrieben, habe ich alles ausgelöscht gestern. Und Gottes Wort serviert uns den Brei auch heiß. Und ich weiß es nicht, ich fühle das, was in dem Video da lief, ja. Weil es ist ein heikles Thema. Aber ich denke, warum nicht drüber sprechen? Gehört ja auch dazu. Lass uns mal einen Blick, warum eigentlich? Warum den Zehnten geben? Warum 10% von allem, was ich habe, netto? Also so machen wir es, Eva und ich, wir geben einfach 10% von unserem Nettoeinkommen, von allem, was wir bekommen, Steuerrückzahlung, alles, was so reinkommt. 10% zuerst mal zu Gott. Nicht das, was übrig bleibt, sondern zuerst mal. So machen wir es. Viele andere auch. Lasst uns mal in 5. Mose, Kapitel 14, Verse 22 bis 29 lesen. Das sind so die mosaischen Gesetze an das Volk. So, da steht ab Vers 22. Gebt jedes Jahr den zehnten Teil dessen, was auf euren Feldern wächst, ab. Bringt diese Abgabe an den Ort, den der Herr, euer Gott, sich erwählt, damit dort sein Name verehrt wird, und verzehrt sie in seiner Gegenwart. Das gilt für euer Getreide, euren Wein, euer Olivenöl und die erstgeborenen männlichen Tiere aus euren Schafziegen und Rinderherden. Dadurch sollt ihr lernen, dem Herrn, eurem Gott, immer mit Ehrfurcht zu begegnen. Amen. Es kann sein, dass der Ort, den der Herr, euer Gott, für die Verehrung seines Namens bestimmt hat. Könntest du jetzt sagen, sorry, dass ich einhake, ja, ich habe keine Ziegen, ich habe das alles nicht. Ich habe kein Feld. Ja, es könnte sein, dass der Ort, den der Herr, euer Gott, für die Verehrung seines Namens bestimmt hat, zu weit entfernt von eurem Wohnort liegt. Wenn der Herr euch nun reiche Ernte geschenkt hat, da haben wir es wieder, wenn der Herr euch nun reiche Ernte geschenkt hat, sodass die vielen Abgaben nicht dorthin transportieren könnt, dürft ihr den zehnten Teil eurer Ernte und Tiere verkaufen und mit dem Erlös an den Ort gehen, den der Herr, euer Gott, erwählen wird. Kauft dort von dem Geld, was immer ihr wollt, Rinder, Schafe, Ziegen, Wein oder andere alkoholische Getränke oder was ihr sonst möchtet. Feiert dann mit euren Familien ein fröhliches Fest in der Gegenwart des Herrn, eures Gottes. Übergeht dabei die Leviten nicht, die in euren Städten leben, denn sie besitzen kein Land und haben kein Erbteil wie ihr. Am Ende jedes dritten Jahres sollt ihr die gesamte Ernteabgabe des betreffenden Jahres in die nächstgelegene Stadt bringen und dort aufbewahren. Sie ist für die Leviten bestimmt, denn sie besitzen kein Land und haben kein Erbe unter euch, sowie für die Ausländer, die Waisen und die Witwen in euren Städten, damit sie sich satt essen können. Dann wird der Herr, euer Gott, alles segnen, was ihr tut. Also wir lesen hier vom Zehnten, wir lesen von Sonderabgaben. Und der Gedanke dahinter, das finde ich höchst interessant, hinter diesen finanziellen Gaben, ist die Versorgung der Priester, die Aufgabe hatten, also die hatten kein Erbteil, kein Land bekommen, wo sie auch hätten was drauf anbauen können. Sie hatten andere Aufgaben. Ja, sie hatten die Aufgabe, sein Wort zu verkündigen, seine Gebote im Volk zu lehren. Es diente aber auch, um die Witwen, Waisen und die Armen zu versorgen. Das sollte durch den Tempel Gottes stattfinden. Tja, wir sehen hier was vom Herz Gottes, mit dem wir uns auch letzte Woche beschäftigt haben. Er hat ein Herz für das Reich, für sein Reich natürlich, dass sein Reich gebaut wird, dass sein Wille weiter geführt wird, dass aber die, die Not leiden, die nicht mehr rauskommen, die warum auch immer, von sich aus, dass die versorgt sind. Sehen, fühlen, handeln. Er fordert das Volk zum Handeln auf, indem sie Opfergaben bringen. Wir finden aber etwas Ähnliches, wo Jesus in Matthäus 9, die Verse 35 bis 36, wo er spricht, oder wo wir lesen, und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, das habe ich, glaube ich, nicht als Folie. Er zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in den Synagogen, predigte das Evangelium von dem Reich, heilte alle Kranken und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir sehen hier eigentlich das gleiche Herz. Gott sieht Not und Leid und begegnet dem auch. Und er sorgt auch dafür. Tja, und wir können das irgendwie auf Gemeinde ja heute auch übertragen. Die Aufgabe der Gemeinde ist der Missionsbefehl. Geht hinaus, lehrt sie zu halten, was ich euch geboten habe, macht sie zu Jüngern, tauft sie auf meinen Namen hin. Verkündigung der frohen Botschaft. Wir verkündigen die frohe Botschaft von Jesus Christus. Amen. Wir verkündigen auch einfach das in den Predigten, was er gelehrt hat. Wir versuchen, Gottes Herz unter der Woche heraus zu holen hinter dem, was in der Bibel steht, und es zeitgemäß auch in unsere Zeit hineinzutransportieren in den Predigten. Ja, wir dienen dazu, auch den Himmel zu bevölkern, aber auch praktischer Not zu begegnen. Seelsorge findet statt, Krankenbesuch, Suppenküche, wäre schön. Vielleicht sowas auch, in der Vergangenheit gab es Brotverteilung. Ganz praktische Dinge, die auch geschehen. Und je mehr Möglichkeiten man hat, desto mehr kann man machen. Ehrenamtlich ist es begrenzt, da ist ein Deckel drauf. Aber je mehr Möglichkeiten man hat, so wie die Leviten freigestellt waren für etwas, um den Dienst wirklich zu tun am Wort Gottes, am Volk, ey, da kann man weitermachen, da kann was passieren. Man kann Menschen freisetzen für den Dienst im Reich Gottes, sodass sie ihre Begabung, ihre Zeit einsetzen können, ihre Potenzial nicht mehr in einen Beruf, den sie gelernt haben, sondern ins Reich Gottes. Was ist alles möglich? Und wie kann die Gemeinde, wir haben unser Kopf ist voller Ideen. Ihr habt ja auch so viele Ideen. Es kommen fast jeden Sonntag neue Ideen, was man machen könnte. Und ja, wenn man Menschen freisetzen kann, ist das etwas Großartiges. Dann kann man echt große Schritte auch als Gemeinde gehen. Und das hängt halt auch einfach mit den finanziellen Mitteln zusammen. Arbeitsbereiche in der Gemeinde könnten ausgebaut werden, Veranstaltungen könnten zunehmend organisiert werden, evangelistische Konzerte, das Danny Platt-Konzert, das ist einfach herrlich, sowas. Aber es braucht Ressourcen, Camissio und andere Specials. Tja, und das Gebot des Zehnten macht uns irgendwie einiges deutlich. Nämlich, da steht auch alles drin. Alles kommt von Gott und dient Gott. Habe ich da eine Folie? Nein. alles kommt von Gott und dient Gott. Denn wir haben gelesen, wenn der Herr euch nun reiche Ernte schenkt, woher kommt das? Woher kommt deine Begabung? Woher kommt das, was du gut lernen konntest und jetzt in einem Beruf einsetzt? Woher kommt das alles? Wir lesen auch, damit sein Name verehrt wird. Haben wir auch gelesen eben. Es macht uns auch klar, Gottes Herz für seine Gemeinde. Sie ist für die Leviten bestimmt, haben wir gelesen. Denn sie besitzen kein Land und haben kein Erbe unter euch. Und wir lesen auch, dass Gottes Herz für die Bedürftigen, nämlich, dass er weiter sagt, bringt den Zehnten und diese Abgaben auch für die Ausländer, die Waisen, die Witwen in euren Städten, damit sie sich satt essen können. Also eine Witwe war früher ein Waisenkind, das war chancenlos, da ging es um Leben und Tod. Auch Ausländer hatten es sehr, sehr schwer. Viele Gesetze, die wir heute haben, beruhen auch darauf. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Also da redet er von Nahrung und Speise und Kleidung. Ey, der fordert uns auf, in allen Bereichen unseres Lebens zuerst nach ihm zu fragen. Tja, also wir haben gehört vom Zehnten, wir sammeln einmal pro Monat ein Opfer ein, also die auch in der Form spenden. Ja, wenn dir was auf dem Herzen liegt, davon hatten wir es letztes Mal, ne? Sehen, fühlen, handeln. Das hört beim Zehnten nicht auf. Da fordert uns Gott auch auf zu geben. In Matthäus 6, Verse 1 bis 4 lesen wir, dass Jesus sagt: Habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, solltest du es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen bleiben. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Was heißt das denn? Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Greifst in dein Portemonnaie, du siehst was, du fühlst, du handelst und dann... Rechte tut. Nicht lange nachdenken. Herz, vom Herzen her auch entscheiden, dem Herzen folgen bei solchen Dingen. Davon hatten wir es letzte Woche ja viel. Und ich glaube, jetzt gehe ich in die Kabine. Wusstet ihr, dass Jesus am Opferkasten saß im Tempel und zugeguckt hat? Wer sowas reinwirft? Lukas 21,1, er blickte aber auf und sah, also es ist im Tempel, wie die Reichen ihre Gaben in den Gotteskasten einlegten. Den Kerl bräuchten wir bei der Kollekte. Wenn Jesus hier bei der Kollekte wäre, ne? Komm schon. Das klingelt ja, das darf nicht klingeln. Nein, ich mache Spaß, aber... Ja, wir waren mal in einer afrikanischen Gemeinde in Mannheim, da waren wir irgendwie eingeladen, auch als Jugendclub-Heißteam damals. Die haben vorne eine Urne gehabt, aus Glas, sind im Lobpreis, zum Lobpreis freudig hingetanzt und haben gegeben. Alle haben es gesehen. Also, das machen wir heute nicht, machen wir hier auch nicht, aber... Also da ist auch Freude im Geben. Ne? Das wird zum Ausdruck gebracht und es baut natürlich enormen Druck auf, klar. Tja, Jesus saß am Opferkasten, ja, und sieht, dass die arme Witwe, die ihre Reichen geben von dem Überfluss, der ihnen nicht wehtut, und die arme Witwe gibt von dem, was ihr so richtig wehtut. Sie gibt viel von dem Wenigen, das sie hat. Tja, also da würde ich einfach auf meine Predigt von letzter Woche verweisen. Das sind einfach auch Schätze im Himmel, wenn wir da von Herzen herausgeben, wenn wir angesprochen sind, Not begegnen können mit den Mitteln, die uns gegeben wurden. Ey, da tut sich was im Himmel. Gemeinde und Finanzen. Die Gemeinde, das finde ich, ist echt eine... soll man sagen, es war ein Meilenstein hier in der Gemeinde, dass jemand sogar sein Erbe gegeben hat. Die Gemeinde hat ja angefangen 76 in der Volksheimer Gasse in einem Gebäude Raum gemietet und dann gab es ein Ehepaar, ein älteres, die haben durch die Gemeinde viel Gutes erlebt, viel Gutes erfahren, ganz praktische Unterstützung auch erlebt und die haben einfach die Gemeinde in ihrem Erbe berücksichtigt. Und das Gebäude, was dann starben beide nacheinander, also zeitversetzt natürlich irgendwie in den nächsten Jahren. Und die haben aber ein Testament geschrieben und haben gesagt, unser Besitz geht dann an die Gemeinde, der wir angehören, über. Und das ist dann passiert. Und die Gemeinde hat so einen großen Segen dadurch erlebt. Es ist es konnte ein Gebäude gekauft werden. Also das Haus von diesem Ehepaar wurde dann verkauft. Der Besitz wurde liquide gemacht. Und dadurch war es möglich, dann im Brückes ein Gebäude zu kaufen, es umzugestalten. Wir haben hier ein Foto. Das war, wann war das? 86? 86, dann muss das die Esther sein auf dem Bild, oder? Oder? Ich denke. Das war das Gebäude am Brückes, wo jetzt der Lidl steht. Und das war ein Meilenstein in der Gemeindegeschichte, denn man hat ein... Ja, das ist die Esther. Sieht, ich sehe die Fiona als Kind da auch. Und das war ein echter Meilenstein und hat die Gemeinde sowas von vorangebracht. Räumlichkeiten wurden größer, das baut ja auch die Gemeinde auf. Dieser Same, der da gesät wurde auch, wurde letzten Endes auch zu diesem Gebäude. Denn Lidl kam dann später und hat der Gemeinde das Grundstück und das Gebäude und alles abgekauft für viel Geld, sodass man dieses Grundstück kaufen konnte und dieses Gebäude errichten konnte. Oder? Was für ein Zeugnis. Gemeinnützige Vereine beraten zunehmend ältere Menschen, habe ich gesehen, dahingehend, dass sie ihr Erbe in etwas Bleibendes investieren können, indem sie ihre Arbeit beim Erbe berücksichtigen. Es gibt einen Zeitungsartikel oder eine Werbung in der Zeitung. Im Alten Testament steht, liebe deinen Nächsten, in meinem auch. Mega cool. Und sie schreiben, irgendwann kommt für jeden der Zeitpunkt, an dem man sich fragt, ob man alles richtig gemacht hat, den anderen ein guter Mensch war, was bleibt, wenn man geht. Dies können Sie selbst entscheiden mit Ihrem Testament. Mit einer Testamentspende unterstützen Sie unser Engagement gegen Einsamkeit im Alter und schenken alten, vereinsamten Menschen wieder Zuversicht und Lebensfreude. Der Freude alter Menschen e.V. Ich finde das großartig. So ein Aufruf. Denn diese Dinge bleiben. Das sind Schätze im Himmel, die man dann, ja, also ich würde sagen Aktien, die man im Himmel kauft. So, jetzt habe ich eine Seite. Ah nee, da ist es. So, vor lauter Aufregung. Ist mein Geld ein Schatz im Himmel? Eine knifflige Frage. Ich würde gerne mal 10 Punkte mit euch zusammen durchgehen, was eigentlich geschieht, wenn ich meinen Zehnten gebe. Das entnehme ich aus dem Wort Gottes, das entnehme ich aus meiner persönlichen Erfahrung, aus meinem Glauben. Erstens, ich sorge für das Haus Gottes und dafür, dass sein Reich in meiner Gemeinde gebaut werden kann. Zweitens, ich drücke vor Gott mein Vertrauen aus. Drittens, ich schaffe in meinem Lebensbereich Finanzen Raum für Gott, den er füllen darf. Noch kommen keine Schaufeln. Er erinnert mich daran, dass alles von Gott kommt. Es gibt meinem Geld einen ewigen Wert. Es gibt meinem Job einen ewigen Wert. Es verwandelt mein Geld in einen Samen. Es vertreibt Gier und Selbstzentriertheit in meinem Herzen. Das ist eine Therapie. Es ist ein Statement vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Gott zuerst. Und es ist kein Akt von Großzügigkeit. Es ist ein Akt des Gehorsams. Wenn alles von Gott kommt, wenn ich alles ihm zu verdanken habe, dann ist es nicht großzügig von mir, etwas zurückzugeben. Dann ist es einfach ein Akt des Glaubens, des Vertrauens und des Gehorsams Gott gegenüber. Und er pimpt auch ein bisschen die Steuererklärung. Also man kriegt mehr zurück als vorher. Das wird in Deutschland ja noch sehr gut berücksichtigt. Aber es ist eine Riesenspannung hier drin. Weil es hat so ein bisschen den Geschmack, ne? Ich predige euch jetzt etwas Geistliches. Ich rede von Schätzen im Himmel. Und wenn man seine Finanzen da auch investiert, was vielleicht ja sogar schmerzt, dann passiert mir was Gutes. Der Gehorsam, über den ich spreche, ist nicht religiöser Zwang. Der Gehorsam, über den ich spreche, ist von anderer Natur, der mit Glauben verbunden ist. Und das ist schon ein Unterschied. Das ist eher so ein Gehorsam wie zwischen Eltern und Kindern. Der Vater im Himmel spricht auch von uns als Kindern, dass wir glauben müssen, dass wir vertrauen müssen. Es ist kein religiöser Zwang. Wir lesen in der Bibel, Gott hat einen freudigen Geber lieb. Und darum geht's. Wenn man mit Freude gibt, es darf kein Zwang sein. So ist Gott nicht. Er zwingt uns zu gar nichts. Aber wir dürfen es ausprobieren, wir dürfen ihm vertrauen, wir dürfen Schritte im Glauben gehen, wir dürfen auch mal gehorsam sein, auch wenn wir wie bei unseren Eltern damals denken, kein Bock, wir dürfen es ausprobieren. Maleachi, der letzte Prophet, die letzte Seite im Alten Testament, der letzte Prophet im Alten Testament, sagt zu dem Volk, dass abgefallen ist, dass sich verloren hat und Gott keine Rolle mehr gespielt hat. Die wollten nichts mehr von ihm wissen. Da sagt er ihnen, bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten werde in Fülle. Ich lese hier aus Gottes Wort, ja, es ist Altes Testament und wir müssen damit sehr vorsichtig sein. Aber warum fordert Gott die Menschen damit heraus, ihren Zehnten zu geben? Warum macht er das? Er hätte ja auch anderes verlangen können, um zu sagen, ich möchte, dass ihr umkehrt und ich möchte aber auch sehen, dass ihr umgekehrt seid. Er will wissen, woran ihre Herzen hängen. Und der Geldbeutel der Leute ist ein Lackmustest für ihren Glauben. Aber das Volk tat es nicht. Ist es heute anders? Geben wir gegenwärtige Vorteile auf für kommenden Segen, den wir nicht sehen, den wir jetzt noch nicht haben und der vielleicht bei so einem Fall wie im Erbe erst nach meinem Ableben Früchte tragen wird. Ja, ich habe es geschafft, ich bin durch. Wie mache ich das praktisch? Der Herr liebt einen freudigen Geber. Es ist ja kein Muss. Es ist wirklich kein Muss. Und du wirst auch nicht verflucht, wenn du das nicht machst. Wenn du es nicht auf dem Herzen hast, wenn du nicht gläubig bist. Ja, keine Ahnung. Es ist ja. Aber wir dürfen im Vertrauen auf Gottes Weisung und Prinzipien ihn auch oft hinterher erleben, wie er geführt hat und wie das zur Wahrheit kommt, wie da Verheißungen drinstecken. Und deswegen ermutige ich dich dazu, prüfe in Gottes Wort das, was du heute gehört hast. Höre aber auch das, was dich heute vielleicht in deinem Herzen bewegt hat. Vielleicht auch einfach mal machen, irgendwas machen, weil ein fahrendes Auto, nur ein fahrendes Auto lässt sich lenken, oder? Also wenn du im Auto sitzt, ist Lenken schwer, du musst dich in Bewegung setzen. Auf dem Weg mit Gott erfährt man oft oder macht man erst die Erfahrung mit ihm. Und das betrifft meine Finanzen, das betrifft meine Begabung, meine Zeit, alles, was ich gebe. Auf dem Weg mit Gott, wenn ich Glaubensschritte gehe und mich in Bewegung setze, mit ihm an meiner Seite, dann erlebe ich was mit ihm. dann lerne ich, dass er ein treuer Gott ist letzten Endes. Ich lerne das immer mehr. Und Glaube wächst eben, wenn wir das erleben, wie sich sein Wort, seine Wahrheit und seine Treue in unseren persönlichen Glaubensschritten zeigen. Und man erfährt so oft seine starke Hand auch in materiellen Versorgungen. Da lässt sich nichts schenken. Ich kann das wirklich bezeugen. Ich habe das schon mal, noch ein letztes persönliches Beispiel. Ich habe das ja schon mal erwähnt in der Predigt. Mit dem Zehnten. Ich habe den auch damals, als ich gläubig wurde, einfach, gut, Gott sei Dank hatte ich da noch kein richtiges Gehalt. Ich habe mich bekehrt und dann einen neuen Job bekommen. Somit musste ich nicht weniger geben, sondern es war von Anfang an weniger da. Das hat es mir leichter gemacht, ja, dass ich mit meinem ersten Gehalt mehr oder weniger meinen Zehnten gegeben habe, weil ich mich als Student bekehrt habe. Aber ab dann habe ich meinen Zehnten gegeben. Über 10 Jahre. Ich bin ja letztes Jahr aus der Firma ausgestiegen, da ich 10 Jahre gearbeitet habe. Und das war echt so schwierig, dieser Ausstieg. Ich wusste, das war so im März. Ich wusste, im September steige ich aus, gehe in die Gemeindearbeit rein. Das neue Schuljahr für die Eva beginnt, verbunden mit unserem Rollentausch. Und dann hatte ich ja nichts mehr zu verlieren in der Firma und habe eine Schieflage in meinem Gehalt angegangen. Also, wenn mein Chef heute zuhört, dann ist die Katze jetzt aus dem Sack, wie es lief. Weil ich habe in ein Wespennest gestochen. Bin bis zur Geschäftsführung hoch und habe gesagt, Leute, also nach einer Rechtsberatung steht mir schon mehr zu. Ja, ich habe mich nicht getraut, das anzugehen, aber ich hatte ja nichts mehr zu verlieren. Ich wusste ein halbes Jahr, kann ich jetzt kämpfen, ne, für mein Geld. Und boah, das war hart. Das war hart. Und habe gemerkt, dass ich nicht auf offene Ohren gestoßen bin und dass ich mir Rechtsberatung geholt habe. Das ist natürlich da waren die Türen zu bei der Geschäftsführung. Und das habe ich auch gemerkt. Das habe ich zu spüren bekommen. Ich weiß noch, ich habe gebetet und habe gesagt, Gott, ey, wenigstens den Betrag, dass wir für den Franz, weil der Franz kam ja dann in die Schule im Sommer und da wollten wir für jedes Kind, wenn es in die Schule kommt, wollen wir das Zimmer einrichten mit Schreibtisch und so, dass es so ein Jugendzimmer kriegt. Und da habe ich gebetet, ey, wenigstens für das, wenigstens dafür, Gott, bitte. Und es war echt ein schwieriger Weg, diesen Kampf da irgendwie zu kämpfen und der schien aussichtslos und plötzlich passiert etwas Unerwartetes. Eine Produktionsstätte wird geschlossen, das ganze Produktionsteam wird entlassen und ich mit. Somit stand mir eine Abfindung zu, mit der ich nicht gerechnet hatte. Somit wurde ich freigestellt. Juni, Juli, August, September. 4 Monate konnte ich auch hier schon in der Gemeinde mich mehr einbringen. Es war einfach ein mega Segen, den ich erlebt hatte. In dieser Not, in der ich da so irgendwie stand. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe es ausgerechnet mit Excel. Habe ausgerechnet, wie viel Zehnten habe ich über diese 10 Jahre, wo ich in dieser Firma war, gegeben. Wie viel habe ich jetzt wiederbekommen? Es war die gleiche Summe, plus 10%. Gott lässt sich nichts schenken. Gott lässt sich nichts schenken. Und ich möchte euch einfach ermutigen mit dieser Geschichte. Ja, es ist manchmal hart, Vertrauensschritte sind schwer, aber ich habe Gottes starke Hand in dieser Phase so erlebt, wo ich ihn auch finanziell gebraucht habe, konnten uns den Bus kaufen, von dem wir lange geträumt haben. Und haben ja einfach so einen Segen erlebt dadurch. Ja. Wisst ihr was? Lasst uns Gott die Ehre geben. Für das, was er ist. Einfach heute den Gottesdienst mal so, die Predigt so beenden. Uns vor Gott zu stellen, in Ehrfurcht vor ihm, im Lobpreis, in Dankbarkeit und in dieser Haltung, Vater, es kommt alles von dir. Es kommt alles von dir.